Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Er war ein Publikumslieblingssondergleichen. Ein Schauspieler, Komödiant, ein Theaterdirektor, kurz eine echte Legende. Am Donnerstag ist Otto Schenk im Alter von 94 Jahren gestorben. Was er auch war und nicht nur nebenbei, ist Opernregisseur. Und zwar ein extrem vielbeschäftigter und produktiver. Er hat allein 31 Produktionen in der Wiener Staatsoper inszeniert und 15 an der New Yorker Metropolitan Opera. Auch an der Mailänder Scala, im Covent Garden, für deutsche Opernhäuser, für die Salzburger Festspiele hat er inszeniert. Lieber Willi, was bleibt davon?
Es bleiben erstens einmal ganz große Erinnerungen und es bleibt, allein ein Blick auf den Spielplan der Wiener Staatsoper lehrt das, doch allerhand, was man immer noch sehen kann von dieser unglaublichen Produktivität dieses Mannes. Ich glaube, er war natürlich einer der größten österreichischen Schauspieler, darüber muss man gar nicht diskutieren, der auch im Fernsehen ununterbrochen zu sehen war. Also es hat jeder gewusst, wer der Otto Schenk ist. Viele haben auch gewusst, dass er ebenso Opern inszeniert und nicht nur Sprechtheater und dass er nicht nur im Sprechtheater auftritt. Er ist auch in der Staatsoper aufgetreten, 54 Mal als Frosch in der Fledermaus zum Beispiel.
Er war 54 Mal, das heißt aber nicht 54 Jahre lang, weil das wird ja immer zu Silvester gespielt.
Natürlich nicht 54 Jahre lang, aber immerhin einige Jahrzehnte lang, immer wieder. Denn die Fledermaus wird zwar zu Silvester gespielt, die wird aber auch am 1. Jänner gespielt und meistens dann auch noch am 3. oder 5. Jänner auch noch.
Also es sind immer ein paar Vorführungen pro Jahr.
Ja. Das Operninszenieren, das relativ bald in seinem Künstlerleben dazugekommen ist, zur Schauspielerei und zum Theaterinszenieren, zum Theaterregie führen, das war für ihn, glaube ich, mehr als nur ein Standbein. Ich glaube, es hat viele Jahre gegeben in seinem Leben, wo das für ihn fast das Wichtigste war. Das glaube ich eigentlich schon, auch aus Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, hat man gemerkt, das ist ihm doch das Schönste, wenn dann zu dem, was er da am Theater hervorbringt oder hervorbringen ließ als Regisseur, dann auch noch die Musik von Mozart oder Beethoven dazu erklungen ist.
Hast du ihn interviewt in deiner Funktion als Klassikredakteur?
Oft.
Ja. Wie hast du ihn so in Erinnerung?
Ich habe sogar nicht nur Interviews mit ihm gemacht, ich habe sogar Sendungen mit ihm machen können. Also es gab ja im Ö1 über Jahre hin einen Musiksalon, den ich moderiert habe und da war er zu Gast. Und das kann ich schon als tolle Erinnerung erwähnen. Er hat über Musik gesprochen und zwar nicht nur über Oper, sondern über Instrumentalmusik. Leider kann ich es jetzt nicht anspielen, weil ich die Rechte an diesem Tonband nicht habe. Aber zum Beispiel über den langsamen Satz aus dem 5. Streichquartett von Béla Bartók. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben das live im Sendesaal in Wien aufgenommen und das Publikum hing an den Lippen dieses Komödianten, wie der ganz ernst eine relativ komplizierte Musik erklärt hat. Und dann haben wir es gespielt natürlich und da hat man gemerkt, er geht in der Musik auf. Und das war wahrscheinlich das, warum er auch Oper so gern selber gemacht hat, weil er da hineinkommen wollte in das, was er da gehört hat und das allen mitteilen wollte. Zuerst einmal denen, die die Musik machen müssen, den Sängern, die singen müssen und dass das überfließt aufs Publikum, diese Aha-Effekte, die ein Regisseur im besten Fall vermitteln kann.
Du hast schon gesagt, dass seine Inszenierungen sich sehr lange gehalten haben. Tatsächlich sind an der Wiener Staatsoper 5 davon noch in dieser Spielzeit zu sehen. Mhm. Und die sind teilweise über 50 Jahre alt und seitdem wurden die gespielt. Also ich kann jetzt mal kurz aufzählen. Fidelio von Ludwig van Beethoven. Otto Schenks Inszenierung aus dem Jahr 1970 ist im Februar jetzt dann zu sehen an der Staatsoper. Dann L'Elisir d'Amour von Gaetano Donizetti. Inszenierung von 1980, die wird dann im März gespielt. Andrea Chenier von Umberto Giordano, eine Inszenierung von 1981, ist dann im April zu sehen. Dann kommt noch der Rosenkavalier von Richard Strauss, den hat Otto Schenk erstmals 1968 inszeniert. Der ist dann im Juni an der Staatsoper zu sehen. Und dann ist eben noch die Fledermaus, die er auch inszeniert hat, von 1979, die jedes Jahr zu Silvester gespielt wird. Kannst du uns jetzt mal sagen, welche dieser 5 Opern sollte ich mir, wenn ich in Wien bin, am besten anschauen, um zu erkennen, das Operngenie Otto Schenk?
Ja, also ich glaube, alle diese Inszenierungen sind gut als Beispiele für wirklich gelungene Umsetzungen einer Opernregie im Sinne, dass man einfach das, was im Text steht, im Libretto steht, und das, was man aus der Musik heraushört, harmonisiert. Nicht nur ernst nimmt, weil ernst nimmt es ja wahrscheinlich jeder Regisseur irgendwie, nur manche versuchen dann irgendwas draus zu machen und auf der Glatze Locken drehen. Und er hat einen Satz einmal in einem Interview gesagt, der mir lebenslang eigentlich haften geblieben ist. Er hat gesagt, weil wir über Verfremdung am Theater gesprochen haben, hat er gesagt, ich versuche immer so echt, so realistisch wie möglich Theater zu spielen. Und das, was mir dabei nicht gelingt, ist mir Verfremdung genug. Und das kann man sehen im Fidelio zum Beispiel. Der Vorhang geht auf und das, was die Figuren auf der Bühne machen, erklärt einem sofort und ohne irgendwelche Hintergedanken, was da vor sich geht in einem Ambiente, wo man weiß, das ist nicht gut, was hier rundum passiert. Ein Gefängniswärter, der spielt da heile Welt mit seiner Tochter und da kommt dann noch ein Liebhaber, ein möglicher von der Tochter dazu und dann kommt der Fidelio, also die Leonore, die sich als Bursch verkleidet hat und das Mädel hat sich verliebt in den. Und diese ganze bedrohliche Situation ist in den Relationen zwischen den Menschen auf der Bühne sofort klar. Und zwar, so wie er gesagt hat, so realistisch wie möglich. Und das ist ja das, was Beethoven komponiert hat. Und das ist auch zum Beispiel der Rosenkavalier. Das war ja schon 1968 die Premiere unter Leonard Bernstein im Übrigen, wie auch der Fidelio, der zuerst, glaube ich, 69 im Theater an der Wien herauskam, auch unter Leonard Bernstein und dann an die Staatsoper übertragen worden ist. Und 7 Jahre später, im nächsten Beethoven-Jahr, 1970 und 1977 waren Beethoven-Jahre, wieder aufgenommen worden ist und dann sogar verfilmt worden ist. Also das kann man sich auch anschauen, selbst wenn, was die Spirren sagen, diese Produktion wahrscheinlich heuer das letzte Mal zu sehen sein wird und durch eine Neuinszenierung ersetzt werden wird. Die Videoaufzeichnung bleibt erhalten und man kann sich das zu Hause anschauen, wie man Oper im allerbesten Fall machen kann, wenn man nichts dazu macht, sondern nur versucht, das zu machen, was da drin steht und das aber perfekt. Bis zu dem Punkt, wo er sagt, das, was mir nicht gelingt, ist mir Verfremdung genug. Also bis zu diesem Punkt der Verfremdung, die halt aus Unvermögen entsteht. Natürlich gab es das auch. Ein untalentierter Schauspieler, ein untalentierter, schauspielerisch untalentierter Sänger wird in einer solchen Inszenierung halt auch botschert ausschauen, aber der schaut in jeder Inszenierung botschert aus. Das kann ja auch der beste Regisseur nicht ändern. Ja. Aber einfach, dass der Vorhang aufgeht und die Aktionen der Darsteller so natürlich wie möglich zeigen, wie da die zwischenmenschlichen Beziehungen sich entwickeln. Da war Otto Schenk wirklich ein Meister. Das geht ja nicht darum, ob man jetzt realistisch oder unrealistisch macht, sondern einfach, wie man die Beziehungen zwischen den Menschen auf der Bühne verknüpft. Das hat er können. Das hätte man auch in einem abstrakten Ambiente natürlich machen können. Und man spürt es auch noch. Also es geht jetzt nicht um, der schaut jetzt altmodisch aus oder modern aus, sondern was machen die miteinander und wie machen sie es im Rhythmus, sagen wir jetzt einmal so, zur Musik. Und da war er meistens perfekt. Manchmal hat er ein bisschen zu viel gemacht, dann sind zu viele kleine Otto-Schenk-Kopien auf der Bühne herumgelaufen. Das war vielleicht das, was manchmal problematisch war. Ja? Weil er hat natürlich Schauspielern, die nicht so talentiert waren, dann immer, wahrscheinlich auch aus Verzweiflung, weil sich gedacht hat, das gibt es doch nicht, dass er das nicht begreift, denen immer vorgespielt und die Schlechten haben es dann so nachgespielt. Er war aber einer, das haben alle gesagt, auch die größten Sänger, der bei den Proben das Beste herausgeholt hat aus denen, die eh schon spielen konnten und dann auch ein bisschen geholfen hat. Das war übrigens einer der interessantesten Kosenamen sozusagen, die die Schauspielerkollegen ihm gegeben haben, der war ein Helfer, ja. Der Schenk hilft, hat sie immer geheißen, schon auf der Bühne, schon früh in den späten 50er und frühen 60er Jahren.
Was war damit gemeint?
Der Schenk hilft, wenn ein Regisseur mal nicht so gut war und die verzweifelt waren, weil das irgendwie keine Stimmung aufgekommen ist, damit, wenn der Regisseur gerade weg war oder weggeschaut hat, hat der Schenk gesagt, mach mal doch so. Und alle waren glücklich und es hat funktioniert. Und der Regisseur hat wahrscheinlich dann selber wieder zurückgekommen und ist gestaunt, was geht.
Das heißt, er hatte ein bisschen so ein Gefühl für die kleinen Stellschrauben, die man drehen muss, um das Ergebnis zu perfektionieren.
Absolut. Und er hat aus den Charakteren heraus, der Schauspielerkollegen, die Charaktere für die Bühne entwickelt und hat sie miteinander verknüpft. Es war ein großer Verführer.
Ich fasse kurz zusammen. Also er war sehr originalgetreu in seinen Inszenierungen. Er hat sich sehr streng an die Geschichten der Opern gehalten und das auf eine sehr natürliche Art inszeniert. Er hatte ein gutes Gespür für die zwischenmenschlichen Beziehungen, die es in diesen Geschichten gibt. Mhm. Und er hat es geschafft, aus den Schauspielern das rauszuholen,
ja,
was halt möglich war.
Das Maximum herauszuholen.
Ja. Ja, genau. Wie schaut es denn aus mit dem Humor? Otto Schenk ist ja auch als Komödiant und als auch eine Koryphäe des österreichischen Humors,
absolut,
in die Geschichte eingegangen.
Absolut.
Sind seine Inszenierungen lustig?
Dort, wo es notwendig ist, ja. Die konnten aber auch ganz ernsthaft sein, natürlich. Aber lustig im Sinn von zum Beispiel, du hast gesagt, Elisir d'Amore, bei der Premiere natürlich noch nicht italienisch, sondern auf Deutsch der Liebestrank, wiewohl die Premiere schon italienisch gesungen war, was auch nicht so selbstverständlich war in Wien. Das war eine Produktion oder ist eine Produktion, die wirklich amüsant und witzig ist und vor allem, und das gilt für alle Schenk-Produktionen, wenn man da reinkommt und seine Rolle beherrscht und ein bestimmtes Bild von seiner Rolle hat, die nicht aus dem ausschert, was das Stück hergibt. Also man kann ja das so anlegen, so anlegen, so anlegen, aber halt im richtigen Umfeld, dann waren die Schenk-Produktionen auch für Gäste, die von außen reingekommen sind und nicht die Produktion, mit dem wir arbeitet hatten, Paradiese. Weil es konnte jemand kommen wie der grandiose Komödiant Giuseppe Taddei zum Beispiel, der den Dulcamara im Liebestrank, das ist der, der den Liebestrank verkauft und alle glauben, das ist wirklich ein Liebestrank, in Wahrheit ist es ein Rotwein und funktioniert genauso als Aphrodisiakum. Das ist der Witz an der Geschichte. Der konnte das in diesem Zusammenhang ohne viel zu proben spielen, weil das Ambiente rundherum gestimmt hat. Das ist eine der großen Stärken und das ist auch einer der Gründe, warum die Schenk-Produktionen bis heute noch funktionieren im Repertoire. Dazu muss man sagen, Otto Schenk ist berühmt geworden durch die Fernsehwerbung. Das frühe Fernsehen in Österreich, da gab es von einer Elektronikfirma einen Werbespot, die waren damals noch billiger und viel länger und das waren so richtige kleine Kabarettnummern. Die Serie hieß Der Untermieter. Er hat der Schenk gespielt mit dem Alfred Böhm. Das waren zwei geniale Komödianten miteinander. Und da hat man gewartet drauf. Also ich als Kind kann mich erinnern, man ist gesessen und hat bei der Werbung gewartet, bis der Untermieter kam. Und das war zum Zerwurzeln witzig. Nicht, weil es einfach geblödelt war, sondern weil es gekonnt geblödelt war. Und das ist ja eine der schwersten Kunstfertigkeiten, die man am Theater überhaupt haben kann. Und das hat nun wieder mit meiner Profession etwas zu tun, mit Musikkritik.
Muss auch gekonnt blödeln.
Manchmal muss man gekonnt blödeln. Nein, vor allem, es muss ein guter Komödiant, muss sein wichtigster Musikkritiker sein. Warum Musikkritiker? Weil es geht um den Rhythmus und um das genaue Takten einer Point. Eine Point, wenn sie wirklich ankommen soll, muss im Zehntelsekundenbruchteil genau richtig kommen.
Das ist eine Frage des Timings.
Absolut. Das ist eine Frage der Musikalität. Und diese Musikalität hat der Schenk in einem ganz brillanten Ausmaß gehabt. Und das konnte er den Leuten auch vermitteln. Schau, das kannst du nicht so sagen, so sagen, so sagen. Es geht auch um die Färbung der Stimme, es geht um die Klangfarbe, es geht um die Frage laut, leise, um die Dynamik. Das sind alles musikalische Kategorien. Eine Point zu setzen ist eine musikalische Kunstfertigkeit. Und die hat er beherrscht auf den Punkt. Und er hat noch was beherrscht als Schauspieler. Ich kann mich erinnern, es waren einige Aufführungen, das hat jetzt gar nichts mit Musik zu tun, von Hofmannsthals Komödie Der Unbestechliche, die er in der Josefstadt gespielt hat und die dann im Nebenhaus der Josefstadt in den Kammerspielen, wo man ganz nah dran ist an den Schauspielern, ein paar Mal gespielt worden ist. Und das ist mir unvergesslich. Ich habe einen Platz am Balkon ganz an der Seite gehabt. Das heißt also, bin direkt über den Schauspielern gesessen quasi. Und da zu erleben, wie es dem Otto Schenk gelungen ist, erstens einmal die Pointen zu setzen, da hat man diese Taktung richtig, diese Rhythmisierung richtig spüren können bei ihm. Und auf der anderen Seite dann in dem Moment, wo es in dem Stück sehr ernst wird, in dem einem großen Dialog des Unbestechlichen, plötzlich ein Umschlag, wo das ganze Publikum plötzlich wirklich blass geworden ist, wo man wirklich gedacht hat, ui, jetzt wird's ganz ernst. Und das konnte er auch. Und das war dann gar nicht witzig. Und in der nächsten Sekunde wieder etwas, das ist so ein bisschen, was man immer sagt, das slawische Temperament, Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, ja, das hat er beherrscht wie wirklich kaum ein anderer. Und das Tolle eben war, dass er das selber konnte, aber auch an die anderen so weit wie möglich, wenn die halbwegs talentiert waren, weitergeben. Deswegen war er eben auch ein genialer Regisseur.
Kann man das in der Fledermaus dann so nachvollziehen? Die hat er inszeniert, aber da hat er ja auch gespielt.
Ja.
Die Rolle des Frosch, kann man sagen, das ist so die lustigste, blödelndste Rolle dieser Operette?
Ja, das ist es zweifellos, aber auch da muss man sagen, da ist ja auch viel Hintergründiges, Böses drin, sehr tiefgründig Wienerisches. Und Otto Schenk konnte ja natürlich auch, ich meine, Geschichten aus dem Wienerwald, das ist das eine. Und das andere eben bei Horvath wissen wir, dass diese Geschichten aus dem Wienerwald ja in die schwarze Seele hinunterloten. Das konnte er natürlich auch, absolut. Und in der Fledermaus, die vordergründig natürlich nur witzig und nur komisch ist, hat er natürlich auch so diesen Unterton, zumindest auch das bisschen Bäse, das da mitschwingt bei einem österreichischen Beamten. Das ist ja mehr als eine Karikatur. Das hat er natürlich wunderbar herausgebracht.
Er singt schon wieder sowas, ein fideles Gefängnis. Hängen, Ruhe, so rum. Wenn ein ordentlicher Beamter in der Früh in sein Büro kommt, da muss er seine Ruhe haben. Ich brauch er. Schau dir das an. Sie muss ruhig sein, sonst fliegen Sie hier hinaus. Aha, davor hat er eine Angst, mein lieber Schwan. Zuerst ein Täubchen, dann ein Schwan. Das muss ein Vogelhändler sein, ein narrischer. Ich sing nicht mit dir. Ich bin Bess. Haha, das ist was anderes. Aber ich trinke nicht schnell. Ich trinke langsam. Witz der, der Schlägerwitz, der ein Hauzner. Ha, das ist ein Betriebsklima, ein wunderbares, fideles Gefängnis.
Ich habe den Otto Schenk ja, soweit ich mich erinnern kann, zum ersten Mal als Kind wahrgenommen in einem Fernsehfilm. Mhm. Mein Opa ist der Beste. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Da ist er halt so ein mürrischer Typ. Das ist so das Bild von Otto Schenk, das sich dann auch für mich ein bisschen gehalten hat.
Mürrisch und dabei aber unglaublich herzlich.
Ja, genau. So im Herzen gut.
Ja, das konnte er auch. Das konnte er natürlich auch. Alles, wie man in Wien sagt, der Spülen. Er hat die Aufgabe erkannt, und wenn es eine Rolle war, die wirklich zutiefst menschlich war und wo es menschelt, da war der Schenk der Größte. Also da lotet es immer ein bisschen weiter hinunter, als man glauben möchte. Da gibt es eben auch bittere Pointen, da gibt es auch Resignation, das konnte ja alles noch, wenn man ihn interviewt hat, war immer alles ganz furchtbar. Nicht? Also da saß er manchmal vor einem, also furchtbar resignativ, und dann hat er manchmal bei Gesprächen, das war auch ganz wunderbar, da hat er gerade ganz resoniert über die Schlechtigkeit der Welt, und in der nächsten Sekunde hat er einen angelächelt nach dem Motto, oh, so arg ist es ja auch wieder nicht.
Das ist also, sehr wienerisch.
Er hat auch Interviews gespielt, letztendlich. Ja. Er hat auch sich selber inszeniert, natürlich. Na ja, wenn einer Regisseur ist, dann ist es.
Er hat einfach mehrere lebenvolle Inszenierungen geführt, weil wahrscheinlich haben alleine seine Opernproduktionen schon eine Karriere ausgefüllt, und seine Theaterproduktionen hätten allein schon eine Karriere ausgefüllt. Sicher. Und dann hat er sich offenbar auch im Umgang mit anderen Menschen inszeniert.
Wo er war, war Theater.
Ja. Nicht? Wie hat ihn dann eigentlich nach New York verschlagen? Der hat ja an der Metropolitan Opera in New York 15 Opern inszeniert. Wie kommt ein österreichischer Theaterliebling dazu, zum New Yorker Opernliebling zu werden?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es konnte nicht ausbleiben, dass nach den Wiener Erfolgen, und die waren ja eigentlich ab Mitte der 60er Jahre stetig, weil er hat ja fast jedes Jahr eine neue Produktion herausgebracht, bis in die 80er Jahre hinein. Und manchmal sogar zwei Produktionen pro Jahr. Und das ist natürlich nicht verborgen geblieben. Man muss rechnen, dass er in Wien ja immer bei den Premieren mit allerersten Interpreten zu tun hatte. Ich meine, wie gesagt, Fidelio und Rosenkavalier unter der Leitung von Leonard Bernstein, das allein ist ja ein Multiplikator, weil die ganze Welt schaut, wenn Bernstein das erste Mal und das noch dazu in Wien den Rosenkavalier dirigiert.
Hat Bernstein ihn dann nach Amerika geholt?
Das kann man so gar nicht sagen, aber natürlich ist Amerika auf ihn aufmerksam geworden. Und Ja, auch, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel Nikolai Djawarow, der große Interpret des Boris Godunow von Mussorgsky, Salzburger Festspiele und der Karajan. Einer der großen Bassisten des 20. Jahrhunderts, war Bulgare, einer der schwärzesten Stimmen und ein grandioser Schauspieler auch. Der hat mit Otto Schenk in Wien den Boris erarbeitet. Das heißt, er musste den Boris nicht erarbeiten, weil dem Schenk musste dem Djawarow nicht erklären, was Boris Godunow ist. Aber der Schenk hat das Beste von ihm genommen und drumherum eine faszinierende Inszenierung drapiert. Und so hat Djawarow den Schenk kennengelernt. Und das ist mehreren großen Künstlern so gegangen, die natürlich den dann irgendwann empfohlen haben, weil sie gesagt haben, mit dem kann man wunderbar arbeiten, der kennt die Stücke. Ich meine, wir kennen alle die Geschichten von sehr modischen Regisseuren, die mit dem Reklamheftel zur ersten Probe kommen und zuerst einmal lesen, was sie da überhaupt zu inszenieren haben. Das ist etwas, was dem Schenk nie passiert wäre, weil der kannte die Stücke alle in- und auswendig und konnte schon helfen, schon von der ersten Probe an. Und das schätzen natürlich Sänger, genauso wie Schauspieler. Jetzt ist so, ein Schauspieler ist letztendlich an seine Sprache und an seine Länder gebunden, wo man diese Sprache spricht. Also der kann vielleicht von Berlin nach Zürich und von Zürich nach Wien gehen, aber sonst kann er schon nicht mehr viel hingehen. Der Nikolai Djawarow hat in der ganzen Welt in allen großen Opernhäusern den Boris gesungen. Und so ging es mit vielen anderen. Und irgendwann hat so jemand den Schenk an die Met empfohlen. Und das Met-Publikum, das ja womöglich noch konservativer ist als das Wiener Publikum, das eh schon sehr konservativ ist, hat das geliebt, was er gemacht hat.
Also gerade das Altmodische sozusagen.
Altmodisch kann man gar nicht sagen. Die Leute lieben es, wenn der Vorhang aufgeht und es schaut so aus, als ob das Stück, das auf dem Programm steht, auch wirklich gespielt wird. Und das, dafür hat der Schenk garantiert. Und das war in Amerika natürlich nicht anders als in Wien. Und an der Met war das ein Riesenerfolg. Und ich höre noch eines, ein Radiointerview, es ist Jahrzehnte her, ich weiß nicht mehr, wann es war, wo Otto Schenk gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, eben weil du jetzt hast gesagt, dass er war doch so ein Komödiant und dann natürlich also Komödien, da war er unschlagbar, ob er sich vorstellen könnte, einmal Wagners Ring des Nibelungen zu inszenieren.
Das ist ja eigentlich gar nicht lustig.
Ja, das ist gar nicht lustig und das hat er auch weit von sich gewiesen und hat gesagt, um Gottes Willen, nein, also das sehe ich mich überhaupt nicht. Ich hoffe, dass mich niemand fragt, aber es wird mich niemand fragen. Die Met hat gefragt, Schenk hat den Ring inszeniert an der Metropolitan Oper und zumindest die Amerikaner haben es geliebt. Ich weiß nicht, ob das bei uns möglich gewesen wäre, ein dermaßen realistisch inszenierter Ring des Nibelungen. Das war ja im deutschen Sprachraum zu dem Zeitpunkt, das war im 70er, 80er Jahre, schon kaum mehr möglich, eine solche mythologische Geschichte quasi realistisch zu inszenieren. Vielleicht ist es ja auch gar nicht gut.
Die Moden waren anders in den USA.
Die Moden waren anders, gar keine Frage. Aber jedenfalls war der Schenkring, das war ein Kampf, dass die Direktion den durch eine Neuinszenierung ersetzen wollte. Darf man ja nicht vergessen, in der Met ist es ja so, dass die privaten Sponsoren, die Mäzene, ja ein erklägliches Maß mitzureden haben.
Nicht? Die wollten die Otto Schenk-Inszenierung so lange wie möglich
ewig, auf erhalten. Ewig halten. Und es war jetzt auch zum Beispiel in München so, wo es keine privaten Mäzene gibt oder wenige, dass wie der Nikolaus Bachler als eine seiner letzten Taten, der alle klassischen Inszenierungen aus dem Spielplan rausgeschmissen hat. Und der letzte, was er rausgeschmissen hat, war der Rosenkavalier von Otto Schenk in München. Ein Heiligtum. Wir haben auch den Schenk-Rosenkavalier. Bei uns hat Bernstein die Premiere dirigiert und in München war es ein Heiligtum, weil da hat Carlos Kleiber die Premiere dirigiert. Und das war eine Sensation über Jahre hin, die Carlos Kleiber, der eines der großen Dirigiergenies war, immer selber dirigiert hat auch. Also manchmal von aller Welt nach München gepilgert, um Kleibers Rosenkavalier hören zu können. Und dabei hat man gesehen, diese Schenk-Inszenierung, die halt einfach sehr stimmig war, weil sie sich total an Hoffmannsthal orientiert hat. Und die ist also bei Nikolaus Bachler in der letzten Saison rausgeflogen aus dem Spielplan. Und da gab es eine Petition, die tausende Musikfreunde in München unterschrieben haben, man soll doch diesen Rosenkavalier von Schenk zumindest nicht vernichten.
Also weil man kann ihn vielleicht. Genau. Ja. Ja. Was genau bleibt denn wirklich von diesen Opern? Weil jetzt hast du erwähnt, die Premierendirigenten, die haben das gespielt und dann waren sie weg. Also man kann ja nicht nochmal hören, wie das geklungen hat damals, wenn man jetzt in eine Vorstellung geht. Von der Inszenierung, das Bühnenbild bleibt wohl, die Kostüme bleiben und die Schauspieler, die werden ja auch ausgetauscht über die Jahre. Das heißt, wie viel von dieser Charakterführung, von diesem, wo wir gesagt haben, Otto Schenk hat es verstanden, aus den Schauspielern das Beste rauszuholen. Wie viel davon kann denn überhaupt noch drin sein in einer heutigen Inszenierung?
Die Frage ist sehr gut, weil das ist ja immer so. Jetzt wird also mühevoll gearbeitet an einem bestimmten Regiekonzept. Und das ist natürlich weg in der Sekunde, wo der Regisseur dem den Rücken dreht und die ursprüngliche Besetzung weg ist. Im Schauspiel versucht man ja, die Besetzungen zu halten. In der Oper kann man sie in der Regel nur eine Aufführungsserie, das sind 5 oder 6 Aufführungen, halten. Daher ist die Frage sehr berechtigt.
Und dazu, das Bühnenbild und die Kostüme hat er ja auch nicht selber gemacht, sondern dafür gibt es ja Bühnenbildner und Kostümbildner. Wie viel von Otto Schenk ist denn noch drinnen in diesen 5 Inszenierungen, die weiterhin laufen an der Staatsoper?
Eben sehr viel. Weil es werden ja diese Regiebücher geführt, wo einmal im Grunde drinsteht, der tritt von links auf, der tritt von rechts auf, der tritt von hinten auf, nicht? Das ist das eine. Und dann gibt es schon ganz klare Choreografien, wie welche Szene sich zu entwickeln hat. Und da war bei Schenk, erstens, es war immer logisch, sich aus dem Text heraus ergebend. Also nicht irgendeine artifizielle Assoziation zu irgendwas, sondern das hat er versucht, so realistisch wie möglich herzustellen. Und er hat dann den Darstellern der Premiere suggeriert, wie diese Personen miteinander aufgrund des Textes und aufgrund der Musik, dessen, was man hören kann, miteinander in Interaktion zu treten haben. Das bleibt natürlich schon, weil wenn jetzt ein anderer Darsteller kommt, sagen wir im Rosenkavalier ein neuer Oxaf Lerchener oder eine neue Marschallin, dann bringen die ihre Persönlichkeit ein. Aber das ist so, wie wenn ich auf der Autobahn fahre, habe ich Spuren und ich kann mehr oder weniger schnell fahren, ich kann auch auf die linke Spur fahren, aber ich muss immer in die Richtung fahren. Und die Richtung, das hat immer logisch gestimmt. Und da kann ich natürlich Persönlichkeiten austauschen, aber das Ganze funktioniert noch immer. Und wenn jetzt gute Darsteller sind, dann werden die natürlich auch reagieren auf das, was die neue Persönlichkeit einbringt, aber im Sinne dessen, was Schenk grundgelegt hat, in seiner Choreografie, nennen wir es mal so, das ist ja auch eine Seelenchoreografie. Nicht nur, ich hüpfe von links herein und springe rechts wieder raus, sondern was mache ich dazwischen? Und diese Seelenchoreografie, die stimmt. Die stimmt bei all diesen Inszenierungen immer noch. Okay. Und das funktioniert.
Das heißt, der Wille Schenks ist dokumentiert und in seinem Geiste wird das weiterhin aufgeführt.
Ja, sicher. Ja.
Ich glaube, ich werde mir da jetzt irgendwas aussuchen und versuchen, eine Karte zu ergattern.
Ja, unbedingt.
Schauen wir mal, ob es noch möglich sein wird.
Ein paar Takte Rosenkavalier, eine der ältesten Schenk-Inszenierungen, die noch da sind im Repertoire.
Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge über Otto Schenk und seine Operninszenierungen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn Sie Anregungen haben, dann bitte eine Mail unter podcast@diepresse.com. Und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns bitte in der App, in der Sie uns hören, 5 Sterne.
Darüber freuen wir uns. Danke und ciao.
Auf Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.